Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir haben heute Morgen die letzte Predigt in unserer Predigtreihe Grundlagen des Glaubens. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben, glaube ich, im September angefangen, 2020, im Herbst. Wir haben über das Thema Gott sucht uns und wer ist Jesus, die Heiligen Schriften, das Reich Gottes prophezeit aus dem Alten Testament und das Reich Gottes erfüllt im Neuen Testament. Wir haben über die Sünde gesprochen und eine richtige, gute Nachricht, Umkehr und Taufe, wie wir wie Jesus wandeln können, 1 und 2, und wie die Beziehungen im Leib Jesu aussehen, 1 und 2. Und dann, ich glaube, es war Clemens, hat uns die Frage gestellt, wozu Gemeinde, wozu überhaupt gibt es eine Gemeinde? Heute ist das Thema Jesus als Herr. Aber nicht nur das, sondern die Kosten überschlagen. Wie Kleinkinder mit einem Abakus spielen, um eine Rechnung zu gleichen. Wir müssen die Kosten überschlagen, zu überlegen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Als ich über dieses Thema gedacht habe, habe ich an einem kleinen Nachbarschaft in der Gegend, wo Susans Eltern wohnen. Sie wohnen in Kimberling City, ein Vorort von Branson, Missouri. Branson liegt in dieser Bergkette, Bergregion Ozark, die Ozarks. Und diese Bergregion beherbergt einige der wunderbarsten Flussläufe, Wasserfälle, Höhlen, Quellen, Seen, manche sagen in den ganzen Vereinigten Staaten. Eins von den frühen Siedlern und Bergleuten auf der Suche nach Gold besiedelt ist es. Ist sie heute, diese Stadt Branson, ein bekanntes Mekka der Country-Musik. Und auch gibt es dort natürlich viele Touristen, Attraktionen, Häuser, wo man eine Show sehen kann, Hotels, die wunderbar gelegen sind, direkt am See. Wir haben sogar ein Showboat-Programm mitgemacht, einmal eine Vorstellung auf einem Dampfer. Aber unsere Lieblingsattraktion-Show dort ist von einem Theater, es heißt Sight and Sound. Ein christliches Theater und wir haben bis jetzt Simson gesehen und Jona. Die waren einfach wunderschön. Nicht nur die Geschichte, aber auch wie sie das vorgestellt haben. In dieser Gegend gibt es eine Nachbarschaft, das heißt Indian Ridge Resort. Du kannst gerne ein Video sehen, das ist geh einfach auf YouTube und dann tipp rein Indian Ridge Resort. Indian Ridge Resort. Es gibt ein 4 Minuten langes Video über was dort passiert ist. Und das passt so gut zu meinen Themen heute. Ich dachte, ich muss das euch erzählen. Im Jahr 2006 begannen die Bauherren mit dem Bau eines 900 Hektar großen Resorts mit einem 390-Zimmer-Resort-Hotel, einem riesigen Indoor-Wasserpark, einem Golfplatz, einem Boothafen und einem Museum für indianische Geschichte. Aber wie es oft ist, manchmal ist zumindest, diese luxuriöse Resort-Gemeinschaft sollte nicht entstehen. Das Projekt, bei den Milliarden von Dollar auf dem Spiel standen, wurde von zwielichtigen Geschäften geplagt. Das Einstecken von Investorengeldern, die Vertuschung von Umweltgefahren, Korruption, Lügen. Die Drahtzieher dieser skandalösen Machenschaften mussten schließlich ins Gefängnis. Ihre allwissenden Ehefrauen erhielten hohe Geldstrafen und Bewährungsstrafen. Und wenn man dieses Video anschaut, wir fahren direkt vorbei, wenn wir nach Branson fahren. Wir haben das jahrelang beobachtet. Diese Häuser stehen einfach da, leer, unbenutzt. Außen sind sie schon fertig, aber innen in diesem Video kann man sehen, dass sie nicht fertig sind. Jesus sagt in Lukas Kapitel 14, Vers 28, angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Und dann am Ende, in Vers 33, sagt er, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Oh, starke Worte für uns. Besonders für uns heutzutage. Was bedeutet das eigentlich, wenn er sagt, von allem trennen? Was bedeutet es, wenn wir sagen, Jesus ist mein Herr? Wir wollen aber, bevor wir diese ganze Stelle zusammenlesen, ein bisschen von dem Zusammenhang anschauen. Jesus ist schon früh in Lukas Evangelium Richtung Jerusalem gegangen oder hat sein Gesicht Richtung Jerusalem gesetzt. In Kapitel 12, man sieht, wie er mit den Leuten gesprochen hat, was für Themen es gab. Im Kapitel 12, Jesus ermahnt zur Wachsamkeit. Er sagt in Vers 49, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, ich sage euch, sondern vielmehr Entzweiung. Kapitel 13, er ermahnt zur Buße. Vers 5, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Es ging um diese Turm, das hingefallen ist und einige Leute gestorben sind gestorben. Und die viele haben sich gefragt, haben sie, was für Sünden haben sie begangen? Und Jesus sagt, nee, darum geht es nicht. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Vers 24, setzt alles dran, durch die enge Tür einzutreten. Denn ich sage euch, viele werden versuchen einzutreten, aber es wird ihnen nicht gelingen. Nicht viele, sondern wenige werden in dem Reich Gottes kommen. Und dann im 14. Kapitel war Jesus an einem Sabbat bei einem angesehenen Pharisäer zum Essen eingeladen. Er hat dort einen Mann, sprach von Demut, weil er merkte, wie sich die Gäste um die Ehrenplätze drängten am Tisch. Und danach erzählte er das Gleichnis vom großen Festmahl. Alle Gäste haben sich entschuldigt. Grundstück gekauft, sorry, ein paar Ochsen gekauft, es tut mir leid. Und der Dritte, ich habe gerade geheiratet, ich muss meine Frau sehen. Ne? Die Meister befiehlt dann, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden, die Gelähmten herein. Aber es gab immer noch Platz. Dann sagt er nochmal, geh auf die Landstraßen, befahl der Herr. Und wer auch immer, der über den Weg läuft, den bringt her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Jesus lädt alle Menschen ein zu ihm, zu seinem Haus. Steigen wir jetzt rein in Lukas Kapitel 14, ab Vers 25. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen, Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden und alle, die das sehen, werden ihm verspotten. Und sagen, seht ihr euch das an? Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, das zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Hier im Vers 26, wo Jesus sagt, muss alles verlassen, Vater, Mutter. Es ist hier eine etwas stärkere Aussage, als was wir in Matthäus zum Beispiel 10, Vers 37 finden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Junge zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Junge zu sein. Dieser Vers verurteilt diese Beziehungen, beide Verse hier, verurteilt diese Beziehungen nicht so sehr, denke ich, wie er egozentrische Beziehungen verurteilt. In manchen Übersetzungen, Elberfelder, Schlachter und so weiter, in Vers 26 steht in dem Original das Wort Hass. Vielleicht, wenn ihr eure Bibeln offen habt, habt ihr das bemerkt. Ich habe die neue Genfer Übersetzung gewählt, weil diese Übersetzung, wo ohne Hass vorkommt, den Sinn besser überliefert, meiner Meinung nach. Das griechische Wort Hass, kann man sagen, hat nicht die emotionale Verbindung, wie wir es haben. Hassen bedeutet hier nicht eine ablehnende Haltung, sondern Jesus mehr zu lieben als Familie, enger mit ihm zu sein als die eigene Familie. Aber das Problem bleibt. Wie sollen wir seine Worte verstehen? Naja, wie Jesus sie gemeint hat. Aber auch in der damaligen Kultur und Sprache. Mein Vorschlag für euch: Wir müssen Gottes Liebe tiefer verstehen und erkennen, was für eine Liebe Jesus verkörperte. Eine selbstopfernde Liebe, eine Liebe, die Gott und seinen Nächsten liebt und unseren Nächsten liebt. Ich bin immer noch überzeugt, wenn wir aus Dankbarkeit leben und nicht aus Zwang, Schuldgefühle oder sogar Angst, dann kann Gottes rettende Botschaft viel besser in uns und durch uns entfalten. Und dann im Vers 27 lesen wir: Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich habe ehrlich gesagt mein Leben lang versucht zu verstehen, was Jesus hier meint, sein Kreuz trägt. Opferbereitschaft, etwas abzugeben, aufzugeben. Bis ich herausgefunden habe, dass das Wort Kreuz nicht Kreuz, wie wir es verstehen, bedeutet, sondern Pfosten, Fall oder Stab. Zur Zeit Jesu wurde es benutzt sogar für die Hauptstange am Zelt oder ein Stab wie ein Wanderstab. Es ist auch benutzt für die tragenden Pfosten an einem Kreuz, ja. Aber nicht das Oberteil, das Jesus trug zum Kreuz. So, was sagt Jesus hier? Nochmal müssen wir den Zusammenhang einbeziehen. Jesus sagt praktisch: Bleib nicht stehen. Ob es die Familie, dein Zelt, deine selbstsüchtige Wünsche oder was auch immer, komm, nimm deine Zeltstange als Wanderstab und folge mir nach. Ja, ich denke auch, dass Jesus ein Wortspiel hier benutzt. Er wusste schon, dass er an einem Fall sterben wird. Und das ist prophezeit worden in 5. Mose 21, 23. Daher sind seine Worte nach seiner Kreuzigung von tieferer Bedeutung, weil wir erkennen können, dass er nicht nur Worte des Lebens spricht, er setzt sie in Bewegung. So, eine Menge von Menschen versammeln sich um Jesus hier an unserer Stelle. Aber unser Herr wollte keinen Rockstar werden. Beliebt zu sein war nicht sein Ziel. Und als die Menge von Menschen um ihn scharen und je näher Jesus am Kreuz kommt, desto mehr spricht er über die Nachfolge, was sie kostet. Nachfolge soll bewusst und geplant werden. Es gibt keinen halben Christ. Jesus möchte unser Herr sein. Ich frage euch: Welche Pfeile, welche Pfosten hast du tief in den Boden gestoßen? Müssen wir zugeben, oder? Trotzig beziehen wir manchmal unsere Stellung. Wir kämpfen mit Komfort, wollen alles bequem haben oder sogar mit uns selbst und unsere eigenen Wünsche oder Pläne. Die Frage ist nicht, ob die Dinge, die wir besitzen oder unser Lebensstil wichtig sind, in Ordnung sind, sondern ist Jesus dir wichtig? Ich habe ein Zitat von Markus Kessen auf der Webseite www.erf.de gefunden. Und er sagte, wenn dir Gesundheit geboten wird, auf Kosten deiner Beziehung zu Jesus, dann sag nein, danke. Wenn dir Freundschaft, Liebe, Anerkennung geboten werden, die dich von Jesus trennen, dann sagst du nein, danke. Wenn ein guter Beruf mit sicherem Einkommen dem Glauben im Wege steht, dann sagst du nein, danke. Dann ein deutliches Nein, danke ist ein Ja zu Jesus. Wir müssen von allen Seiten betrachten, was trennt mich von Jesus? Und was muss ich tun, um mich von diesen Dingen, von diesen Menschen manchmal, von meinen Plänen trennen? Paulus sagt etwas ganz praktisch in 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 2 bis 9. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth, zusammen mit Sosthenes, der war früher der Synagoge-Vorsteher. Und er sagt in Vers 2, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die, die Jesus Christus geheiligt hat, die berufenen Heiligen. Naja, manchmal haben wir ein Problem mit diesem Wort. Verstehen wir das nicht? Heiligen. Ich bin kein Heiliger. Ich lebe nicht gut genug. Irgendeine Kirche hat mich nicht geheiligt, heilig gesprochen. Darum geht es nicht. Wenn du Jesus als Herr annimmst und ihm in dem Wasser folgst, zelebrierst deine Entscheidung, deinen Glauben an Gott, an Jesus durch die Taufe, dann bist du heilig. Und er sagt am Ende von Vers 2, und an alle, die irgendwo den Namen von Jesus Christus anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. Paulus macht es hier deutlich, Jesus ist unser Herr. Wie definiert man Herr eigentlich? Meister, Beherrscher, Besitzer, Eigentümer, Fürst, Machthaber. Ich frage euch, wer war bis jetzt dein Herr? Das müssen wir ernsthaft überlegen. Wer war dein Herr? Ich habe mich an diesen Zitat von C.S. Lewis gedacht, wo er auf Englisch sagt, man sagt, Liar, Jesus war entweder Liar, Lunatic oder Lord. Das passt ganz gut mit dem Els. Ein Lügner, ein Verrückter oder Herr. Wir müssen diese Entscheidung treffen. Was war er? Wer hat in deinem Leben Besitz genommen? In Vers 2 bei der Neue Genfer Übersetzung, ich finde es für mich ganz gut, wie sie diesen Vers übersetzt haben. Schreibt Paulus, grüße ich euch, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Wir sind Gottes Eigentum geworden. Wir leben nicht mehr für uns. Wir sind nicht mehr unser eigener Herr. Wir haben unseren sandigen Boden für Gottes felsigen Boden getauscht. Um an ein schönes Kinderlied zu denken. In 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18, lesen wir, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Amen. Nicht nur dein Heilen, sondern auch dein Herr. Beides. Was bedeutet das? Wenn Jesus dein Herr und Heiland ist, wie können wir leben? Aus Dankbarkeit, Verbundenheit und Anerkennung, wer er ist. Mein, dein Herr. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem Glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Oh, Was für eine wunderbare Aussage. Wir sind vom Tod zum Leben gegangen. Aber da hören wir nicht auf. Wenn Jesus auch dein Herr ist, nicht nur dein Heiland, gerettet von ihm, dann sind wir im Team. Er hat eine Aufgabe für uns. Und das ist eine gute Nachricht. Heute ist nicht die letzte Predigt. Nächste Woche schauen wir die Einzelheiten an, was es bedeutet, Jesus ist mein Herr. Ich möchte Gott bitten um sein Segen für uns diese Woche. Die Zeiten sind komisch im Moment mit Corona. Und wir bitten Gott um seine Kraft und seine Hilfe, seinen Beistand, als wir zusammen, gemeinsam durch diese Zeit gehen. Gott segnet euch.